Wir lesen Kapitel 1 und die ersten Verse. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros. Das ist der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regierte. In selbigen Tagen, als der König Ahasveros auf dem Throne seines Königreichs saß, der in der Burg Susan war, im dritten Jahre seiner Regierung, da machte er ein Gastmahl unter L, Anmerkung, Gelage oder Gelage. Da machte er ein Gastmahl allen seinen Fürsten und Knechten, indem die Mächtigen von Persien und Medien, die Vornehmen und Fürsten der Landschaften, vor ihm waren. Als er den herrlichen Reichtum seines Königreichs und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 120 Tage sehen ließ. Also, der Ahasveros hat es verstanden, Feste zu feiern. Nicht nur verstanden, sondern auch vermocht. Nur mal äußerlich, wenn man bedenkt, was das brauchte, bis von Indien bis Äthiopien, ne? Äußerster Osten des alten Weltkreises und der äußerste Süden, von Indien bis Äthiopien, bis da diese Landpfleger und Satrapen alle mal nur schon eingeladen waren, ne? Bis die dann da waren, also was das für eine Organisation brauchte damals, ne? Gewaltig. Ahasveros, weil es heißt, das ist der Ahasveros, und dann so und so, bemerkt Bullinger in der Companion Bible, Ahasveros sei ein allgemeiner Amtsname von hohen Königen gewesen, also nicht der persönliche Name. Nun, der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regierte, in selbigen Tagen, als der König Ahasveros auf dem Throne seines Königreichs saß, der in der Burg Susan war. Susan ist ja genau heute der Ort, wo die Kämpfe zwischen Irak und Iran ungefähr, bei der Mündung von Euphrat und Tigris im Persischen Golf, dort in der Nähe. Susan, also war die und Perser Könige. Und das Gesicht Daniels, ne? Daniel 8, auch Susan, am Flusse Ulai. Da machte er ein Gastmahl, Gelage, allen seinen Fürsten und Knechten, indem er die Mächtigen von Persien und Medien, die Vornehmen und Fürsten der Landschaften, vor ihm waren. Als er den herrlichen Reichtum seines Königreichs und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 120 Tage, sehen ließ. Also 4 Monate lang. Ne? Ein Drittel vom Jahr ungefähr. Das Reich der Meder und Perser war eben damals unbezwingbar. Ne? Ja. Genau. Ne? Witter im Osten, Meder und Perser. Und niemand rettet aus seiner Hand. Also machte, was er wollte. Und genau damals so. Und, da dürfen wir jetzt nicht übersehen, was die Schrift uns sagt, dass ja Gott über dieses gewaltige Weltreich der Meder und Perser einen hohen Engelfürsten bestellt hat, mit dessen Engelheeren hier auf der Erde dieses Königreich betreuten und mit all dem für das sorgten, was jetzt da auf der Erde dann sichtbar geworden war. Der Engelfürst von Persien. Und als dann der Erzengel Gabriel von Gott zu dem gefangenen Juden Daniel geschickt wurde, hat es jetzt dem Engelfürst der Perser und Meder nicht gepasst. Der wusste, wenn da ein Sonderbote vom Thron Gottes kommt, ne, zu dem gefangenen, hochgestellten Juden da, Daniel, ne, bedeutet das für mein irdisches Königreich, der Meder und Perser, wahrscheinlich nichts Gutes, oder ziemlich sicher. Hat sich ja dann ihm in den Weg gestellt. Und als diese Tage erfüllt waren, ja, es ist nicht fertig, sondern machte der König allem Volke, das sich in der Burg Susan befand, vom Größten bis zum Kleinsten, also da war er dann großzügig, ne? Vom Größten bis zum Kleinsten, ein Gastmahl von 7 Tagen, und zwar im Hofe des Gartens des königlichen Palastes. Weiße und purpurblaue baumwollene Vorhänge waren befestigt mit Schnüren von Byssus und Purpur an silbernen Ringen und weißen Marmorsäulen. Aha. Polster von Gold und Silber lagen auf einem Pflaster von grünem und weißem Marmor und Perlmutterstein und schwarzem Marmor. Und man reichte das Getränk in goldenen Gefäßen, und die Gefäße waren voneinander verschieden. Und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken geschah, und jetzt kommt das schöne Wort, das Trinken geschah nach dem Befehle gemäß ohne Zwang. Denn also hat der König allen Obersten seines Hauses verordnet, dass sie tun sollten nach jedermanns Belieben. Also ein wunderbarer Befehl. Man soll tun nach jedermanns Belieben. Erich, was hättet ihr so gesagt da?
Das sind 2 Erichte.
Wo sind 2? Ja.
Ich hab meinte meine Schien.
Aha. Ja. Großartig, großartig. Und bitte, für uns ist es wichtig, diese Darstellung von gewaltigen Festdurchführungen ist ein Bestandteil des Wortes Gottes für uns. Ein Bericht, der nicht nur uns sagen will, eben was damals für uns unvorstellbare Herrlichkeit und ein Reichtum vorhanden war und so ein König mit einer Vollmacht und Reichtum, ja, nicht nur das, sondern das hat ja alles dann eine geistliche, große, göttliche Bedeutung. Wir dürfen in Ahasveros den Christus Gottes sehen, sogar Gott selber, wie er eines Tages dann in Bezug auf sein Volk Israel, nicht? Es handelt sich hier ja im Besonderen dann um das Schicksal der Juden, ne? Ja. Um sein Volk Israel bemüht und wie er sein Volk Israel mal in Herrlichkeit zur Darstellung bringen wird. Aber, was durch das ganze Buch nun durchgeht, ist der Begriff, der Ausdruck, das Gesetz der Meder und Perser. So. Das unwiderruflich war. Und das Gesetz der Meder und Perser, dem war sogar der König selbst unterstellt. Das heißt also, im Buche Esther haben wir vor uns unseren Gott als Gott Israels und Judas, wie er sich in seiner Liebe zu seinem Volk Israel und zu Juda selbst auch unter Gesetz stellt. Ne? Und hier ist dann die maximale Herrlichkeit von dem, was Gott mit Israel einmal noch unter Gesetz, also mit anderen Worten im tausendjährigen Reich, ne? Zur Darstellung bringen wird. Ja. Also in diesen Ausführungen der ersten Verse, die wir gelesen haben, ist schon die maximale Herrlichkeit des Christus mit dem auserwählten Volk Israel zur Darstellung gebracht, solange sie noch unter Gesetz sind. Nicht? Wir haben ja, ja, vielleicht etliche haben das noch nicht gehört, schlagen wir einmal, wir wollen ja heute Abend, können wir unmöglich das ganze Buch Esther hinter uns bringen, nicht? Aber einmal eine Anzahl grundsätzliche Blicke tun. Und deshalb nehmen wir uns die Zeit, den Anfang hier, um denn die Stellung des Ahasveros zu Israel als selbst unter das Gesetz der Meder und Perser gestellt. Ne? Das wird ja dort sichtbar als der König der Meder, der wollte ja den Daniel retten, der schlief die ganze Nacht nicht, sann er darüber nach, wie kann ich den Daniel retten, dass der nicht in die Löwengrube muss. Ne? Und die Gegner Daniels haben immer gesagt, du, o König, du weißt, was der König einmal mit Siegelring unterzeichnet hat, bildet einen Bestandteil des Gesetzes der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Da musste der König kapitulieren vor dem Gesetz der Meder und Perser, ne? Und Daniel musste in die Löwengrube. Trotzdem der König sann, ihm das zu ersparen. Ne? So. Deshalb schlagen wir jetzt auf, die ersten Verse von Römer 7. Römer 7. Und da darf ich sagen, ich danke unserem Herrn da in besonderer Weise, dass er mir diesen Zusammenhang gezeigt hat. Den wir jetzt miteinander ansehen dürfen. Die ersten Verse von Römer 7, wie soll ich sagen, was Adolf Heller gesagt hat vom Gleichnis des Haushalters der Ungerechtigkeit. Ja, das schwerst auszulegende Gleichnis, hat Adolf Heller das bezeichnet ja als das Kreuz der Ausleger. Ne? Das Gleichnis vom Haushalter der Ungerechtigkeit. Und hier haben wir auch ein Kreuz der Ausleger vor uns, nämlich Römer 7. Jetzt darfst du dich melden, Willi. Da ist eine Kassette vorhanden, aber die meisten haben es ja schon. So. Und zwar Stichwort Römer 7 in Klammern Bern. Dort ist alles mit Ergänzungen noch zusammengefasst. Römer 7. Und mit den ersten Versen. Da hat Bruder Schad oder Bruder Luban und alle unsere Bekannten oder in theologischen Kreisen, man liest es und denkt, ja, Paulus hat natürlich recht, ganz sachlich, buchstäblich richtig beurteilt die Sache, aber was hat das jetzt dann mit dem ganzen Römer 7 zu tun? Nämlich, Vers 1, oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen. Also er schrieb an die Gläubigen in Rom. Und da waren offenbar nicht wenige Juden dabei, ne? Und Israeliten. Aber auch nicht wenige oder vielleicht die Mehrzahl von Nationenleuten, von Römern. Aber jetzt wendet er sich hier in Römer 7 an die in der Gemeinde in Rom, die das Gesetz kennen, also an Söhne Israels. Dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Ja, haben auch schon darüber nachgedacht? Nehmen wir das mal zur Kenntnis. Wenn ein Mensch gestorben ist, hat das Gesetz nichts mehr zu sagen. Die Weisheit des Gesetzes, dieser unbarmherzigen Verfügungen vom Sinai, von heiligen Engeln angeordnet, reicht nur so weit, wes Seele sündigt, die muss sterben. Von einer Auferstehung weiß das Gesetz selbst nichts. Und das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Tod und aus dem Fluch und der Verdammnis. Deshalb dürfen wir lesen dann in Römer 8, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott, hat ihn aber Golgatha gekostet. So. Denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt wieder. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, jetzt diejenigen da in Rom, die Gesetz kennen, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, und jetzt Achtung, des aus den Toten Auferweckten. Da bin ich dann stutzig geworden. Des aus den Toten Auferweckten. Wer ist das? Jesus Christus. Einer, der aus dem Tode auferweckt ist, hat der früher schon einmal gelebt. Also der ist gestorben. Ne? Und hat früher schon einmal gelebt. Ne? Ja, das ist der erste Hinweis, wo ich dann merkte, aha. Um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, auf das wir Gott Frucht brächten. Und so weiter und so weiter. Jetzt, ich habe diese und jene Auslegung gehört, aber wieder, mich keine befriedigt. Ja. Bis ich dann erinnert wurde an Jesaja 54, in den Versen 4 bis 7, wo Gott zu seinem Volk Israel sagt, ich habe ja, mich mit dir verlobt, du bist, ich bin dein Mann, ich, der Herr, und du bist mein Weib. So. Und hat dieser Ehebund ist geschlossen worden am Sinai. Ne? Ja. Da heißt also, Christus, nach dem Galaterbrief lesen wir, dass Christus sich unter Gesetz hat stellen lassen. Ne? Und da meinte ich immer, ja, erst in seiner Erniedrigung als Mensch. Nicht? Nein, aus Liebe zu seinem Volk Israel, ne? Hat er sich auch selber schon, ne? Jetzt als Mann mit einem Weib, das unter Gesetz ist, ne? Israel, ne? Selber auch unter das Gesetz gestellt. Jetzt haben wir ein Eheverhältnis göttlicher Prägung. Ne? Wer ist der Mann? Christus, der Herr. Wer ist das Weib? Israel als Nation. So. Jetzt sind aber beide unter Gesetz. Ne? Und solange dieser Mann, Jesus Christus, lebt, ne? Ist sein Weib Israel ständig unter das Gesetz verhaftet. Ne? Jetzt was geschieht? Ist jetzt dieser Mann eines Tages, war der bereit zu sterben? Und wie wunderbar. Ne? Christus ist durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Also, jetzt ist dieser Mann Israels, um sein geliebtes Volk von der Last und den Forderungen und den Flüchen des Gesetzes zu befreien, ne? In den Tod gegangen, gestorben. Ne? Und jetzt ist der, der jetzt neu Mann wird von diesem Weib, ne? ist, was die Person betrifft, die gleiche Person. Ist aber so vollkommen durch den Tod gegangen, nicht? Dass er jetzt nach der Auferstehung, Lebendigmachung, ein ganz anderer Mann ist. Ja? Neu. Mit Christus ist alles Alte begraben worden von Gott. Nicht mehr existent. Auch unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Alles. Das ist ja das Wort, nicht? So seid ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Um eines anderen zu werden, das richtet er an Gläubige in Rom, die das Gesetz kennen, nicht? Die unter Gesetz waren. Und denen will er sagen, also bitte, jetzt nachdem ihr an Christus gläubig geworden seid, ihr Juden, ihr Söhne Israel, seid ihr frei vom Gesetz. Jetzt könnt ihr diesen Christus als Mann nicht annehmen. Ein Mann, der nun in vollkommener göttlicher Freiheit, in seiner Liebe und Herrlichkeit über alles verfügt, nicht? Und nur noch das Wort der Gnade und den Glauben, Gnade und Glauben haben im Reich Jesu Christi, des verherrlichten Auferstandenen, das erste und letzte Wort und sonst nichts. Und das Gesetz hat kein Jota mehr anzumelden. Das ist mit Christus begraben. Also, was haben wir vor uns? Einen Mann, keinen geringeren als den Sohn Gottes, der sich aus Liebe zu seinem Volk, zu dem er gesagt hat, ich bin dein Mann und du bist mein Weib, Ehebund ist vorhanden, wir sind aber alle unter dem Gesetz, beide. Und dieses Gesetz kann in seiner ganzen Art des Bestehens und der Gesetzgebung nur zur Knechtschaft gebären. Also genau das Gegenteil von der Freiheit, die uns jetzt im gestorbenen und auferstandenen Christus geschenkt ist und vorerst wieder Israel geschenkt ist. Dass dieses Weib frei ist vom Gesetz und sich nun zur Verfügung stellen kann, hingeben kann, einem Manne, wie sie will, ohne irgendetwas jemand zu fragen. Vollständig frei. Ne? Wenn aber der Mann gestorben ist, dann ist das Weib, Israel, völlig frei. Und jetzt das Katastrophe, um nicht zu sagen die Katastrophe, dass die Zehntausenden, die nach Pfingsten in Israel gläubig geworden waren, Juden, waren Eiferer für das Gesetz. Katastrophe. Vor Gott. Ne? Die meinten es gut. Ne? Wir haben überlegt, jetzt haben wir unseren Messias kennengelernt, unsere Sünden sind vergeben, jetzt ist zwischen Gott und uns alles in Ordnung, aber jetzt dran, jetzt können wir das Gesetz halten. Warum stellt euch ihr wiederum unter Gesetz, ihr Galater? Hört ihr das Gesetz nicht? So und so und so und so. So, zurück zu Esther. Was geschieht jetzt da? Vers 9, Kapitel 1. Auch die Königin Vasti machte ein Gastmahl für die Weiber im königlichen Hause des Königs Ahasveros. Am siebenten Tage, als das Herz des Königs vom Weine fröhlich war. Was? Also der war nicht betrunken, sondern fröhlich. Hat jemand etwas dagegen? Ich auch nicht. Das ist schön, dass unser Gotteswort so etwas sagt. Das reicht aber noch lange nicht an das heran, was wir im Hohen Lied lesen. Da sagt der Herr, esset, Freunde. Trinket und trinket euch fröhlich, Geliebte. Wo wird das in einer Versammlung von Frommen verkündet? Ne? Habt ihr schon sowas gehört? Ne? Was? Wie macht du? Ja, Da sage ich immer wieder, Kinder, 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 macht euch gefasst. Bei der Hochzeit des Lammes, da geht es hoch her. Macht euch gefasst. Da kommen eure frommen Gepflogenheiten. Da heißt du hast kein hochzeitliches Gewand am Haus. Bitte. Also ich meine jetzt das mal richtig verstanden. Ja? Denn du, Christus, du bist von Gott gesalbt mit Freudenöl. Nicht? Mehr als alle deine Genossen. Also, und als das Herz des Königs fröhlich geworden war vom Wein, befahl er Mehuman, Bista, Harbona, Bikta und Abakta, Seta und Karkas, den sieben Kämmerern, welche vor dem König Asphoros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Denn sie war schön von Ansehen. Und das ist direkt der Name Vasti, bedeutet Schönheit. So. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs zu kommen, welches ihr durch die Kämmerer überbracht wurde. Da erzürnte der König sehr und sein Zorn entbrannte in ihm. Kann man sich denken. Ne? 13. Und der König sprach zu den Weisen. Jetzt kommt eine eigenartige Bemerkung, die habe ich mir nicht nur hinter die Ohren geschrieben, sondern ins Herz, da kommt was ganz Neues heraus dann. Nämlich, und der König sprach zu den Weisen, welche sich auf die Zeiten verstanden. Aha. Aha. Das ist ja heute für uns hochaktuell. Denn jetzt ist die Stunde gekommen, wo Gott Zeiten und Zeitpunkte offenbart. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Welche sich auf die Zeiten verstanden? Denn in dieser Weise wurden die Angelegenheiten des Königs vor allen Gesetz- und Rechtskundigen behandelt. Und die nächsten bei ihm waren, werden sie aufgezählt, sieben Fürsten von Persien und Medien, welche das Angesicht des Königs sahen, die den ersten Sitz im Königreich hatten. So. Also, des Königs vor allen Gesetz- und Rechtskundigen, nicht? Das Gesetz der Meder und Perser. Das Gesetz der Meder und Perser ist genau das, irdischerweise, nicht, bei Asphos und seinen Leuten da und in seinem irdischen Königreich, der Meder und Perser, was die, wie soll ich sagen, im Weltall das Gebiet der geistlichen Engelfürsten und Herrlichkeiten der heiligen Engel sind, die das Gesetz vom Sinai angeordnet haben. Nicht? Da sind auch sieben Geister, nicht? Aber erschaffene Wesen. Ja. Also das Gesetz vom Sinai, das unwiderruflich ist, nicht? Ist nur ein irdischer Schattenriss von dem, was da oben das Gesetz der Meder, der oberen Meder und Perser ist. Ja. Also das Standbild bei Daniel 2, das Haupt vom Gold, das ist da am Throne Gottes, alles von Gold, im Allerheiligsten, und dann im Heiligtum, alles Silber, Füße von Silber, und das Heiligtum, und dieses Gebiet im Weltall, am nächsten, am Throne Gottes, das sind die heiligen Engel, was also in den Tempeln Gottes dann der Dienst der Leviten ist, nicht? Die untergesetzt sind und das Gesetz betreuen. Also, die sieben Weisen, die den ersten Sitz im Königreich hatten. Was stellt er denen die Frage? Was ist nach dem Gesetz, nicht bitte, mit der Königin Vashti zu tun? Dafür, dass sie das Wort des Königs Ahasveros durch die Kämmerer nicht befohlen hat. Befolgt hat. Was ist nach dem Gesetz zu tun? Jetzt dürfen wir fragen, mal schnell, gerade zum Voraus, wen stellt denn die Vashti da? Ne? Und wen stellt die Esther da? Die Vashti, die sich weigert, das Wort des Königs auszuführen, ne? Ist das Israel halsstarrig, widerspenstig, hartnäckig, ungläubig und was da alles dazu gehört? Ne? Dass diesem Gesetz, den Anordnungen ihres Mannes, nicht Folge leistet, Ungehorsame gegenbringt. Vashti stellt die Herrlichkeit des Volkes Israel dar, weil sie das Weib dieses großen Königs ist, mal, ne? Und wir lesen ja, wie Gott das Volk Israel bekleidet hat mit, genau, also herrlich und schön, prächtig gemacht hat. Und wie sich nun das Israel präsentieren soll in der von Gott gegebenen Herrlichkeit, weigert sie sich nicht mehr, so. Und lehnt glatt ab. Jetzt schön, die Weisen, das sind die sieben Geister da dann vor Gott, auch Anordner des Gesetzes. Was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vashti zu tun? Weil sie das Wort des Königs Ahasveros durch die Kämmerer nicht befolgt hat. Also, die Kämmerer sind hier wieder die Geister. Da sprach Memukan, was der fähigste Sprecher dieser sieben, da sprach Memukan vor dem König und den Fürsten: Nicht an dem König allein hat sich die Königin Vashti vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Landschaften des Königs Ahasveros wohnen. Denn das Verhalten der Königin wird zu allen Weibern auskommen, sodass ihre Männer verächtlich sein werden in ihren Augen, indem sie sagen werden: Der König Ahasveros befahl, die Königin Vashti vor ihn zu bringen, aber sie kam nicht. Na, wie sieht es denn heute aus in der Frauenfrage? Wie ist denn heute aus? Großartig. Hochmodern, unsere alte Bibel. Ne? Schlagfertig, munter. Ne? Und an diesem Tage schon werden die Fürstinnen von Persien und Medien, welche das Verhalten der Königin erfahren haben, davon reden zu allen Fürsten des Königs. Und es wird Verachtung und Zorn genug geben. Also, hat der göttlich richtig gesehen, der Mann, der Menuchan? Hundertprozentig richtig. Er hat die ganze Situation sozusagen für uns heute global, universal erfasst. Und jetzt kommt seine Anordnung. Vers 18. Vers 19. Das ist ein Vorschlag von Menuchan an Ahasveros. Wenn es den König gut dünkt, wunderbar, gut dünkt, so gehe ein königliches Wort von ihm aus und werde geschrieben in die Gesetze der Perser und Meder, dass es nicht vergehe. Als Hammer, ne? Gesetz der Meder und Perser, nicht vergehe. Nämlich, dass Vashti nicht mehr vor den König Ahasveros komme und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gebe, die besser ist als sie. So. Ist das geistlicherweise so geschehen? Die Esther stellt das Israel dar, das jetzt sich Christus unterordnet, die des neuen Mannes geworden ist. Nun, und man wird den Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich hören, denn es ist groß. So werden alle Weiber ihren Männern Ehre geben, vom Größten bis zum Kleinsten. Wenn man bedenkt, dass damals, ne, also, was war das ungefähr? Also sagen wir mal, rund 500 Jahre vor, 600 Jahre vor Christus, ne? Gewaltig. Ja. In ihrer Macht, also ich möchte sagen, das waren nicht Heiden, nicht im Sinne von Dummköpfe und schwer vom Begriff und weiß was alles, nicht? Waren das Weise? Waren das Weise? Ne? Hatten die als Heidenvölker und mächtige Staaten, also Weltreich, von einziges Weltreich damals, nicht? Ne? Hatten die noch göttliche Werte im Sinn von unserem Gott, ne, zur Verfügung? In einer klaren, weltumspannenden Weitsicht und Größe und Weisheit. Und das Wort gefiel dem König und den Fürsten, und der König tat nach dem Worte Memukans. Und er sandte Briefe in alle Landschaften des Königs, in jede Landschaft nach ihrer Schrift und an jedes Volk nach seiner Sprache. So, das war auch etwas. Ne? 127 Landschaften von Indien bis Äthiopien. Ne? Da waren alle Schriftgelehrte, die da die Übersetzungen besorgten und dann die Boten, alles natürlich per PS, noch Fleisch und Blut, nicht? Und so weiter. In jede Landschaft nach ihrer Schrift, an jedes Volk nach seiner Sprache, dass jedermann Herr in seinem Hause sein und nach der Sprache seines Volkes reden solle. Ja. Was haben wir da für Frage? Ja. Erster Kapitel, das ist jetzt natürlich nur ein kurzer Überblick. Also, ja. Eine erste Orientierung. Ja.
Du hast gesagt, Gesetz von der Medien und Persen. Ja. Und er hat ja die Weisung von Haman, hat er ja eine Weisung gesagt, dass Juden müssen dem und dem Tag ermordet
werden. Jawohl, jawohl. Ja.
Und Esther hat ja mit dem Mordechai das durchkreuzt.
Bitte?
Hat das durchaus seine Weise
jawohl, ja.
Zunichte gemacht und hat den Gegenbefehl gebracht, dass
jawohl.
Die anderen
jawohl.
Ermordet werden.
Jawohl, ja, das sind nun alle die Probleme, die der Geist Gottes vor uns hinstellt. Ne? Und also, du hast jetzt nur einige Punkte herausgegriffen, ne, wo für unser Verständnis Schwierigkeiten auftreten. Ne? So. Aber das ist ja immer so. Was uns zuerst unverständlich scheint, ist denn in Wirklichkeit immer umso wunderbarer. Immer umso wunderbarer. Und dann dürfen wir nie vergessen, alles, was hier jetzt geschieht, ist so schrecklich oder so schön, wunderbar, überragend in göttlicher Weisheit. Nur ein Schatten ist, ne? Im Blick auf das, um was es dem Worte Gottes und dem Geiste Gott selber geht. Ein Schatten ist nur immer eine dunkle Angelegenheit. Und je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Und Paulus sagt, alle Dinge des Gesetzes sind nur ein Schatten der zukünftigen Heilsdaten Gottes. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus, der Leib des Christus. Und der steht in einem blendenden Lichte Gottes des Vaters, nicht Christus, wirft auf der Erde einen ganz dunklen Schatten. Also, zwischen Körper, der den Schatten wirft, und seinem Schatten bestehen nur zwei Übereinstimmungen. Die Umrisslinien, nicht, mit dem Körper, und die Bewegungen des Körpers, nur die stimmen miteinander überein. Dem Wesen nach ist der größte Gegensatz da. Je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper steht und geht. Also was bei uns unverständlich oder wie man sagt, dunkle Stelle ist da, das ist umso wunderbarer, wenn man es mit der Weisheit Gottes dann erkennen darf. Kapitel 2. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Asperos sich gelegt hatte, gedachte er an Vasti und an das, was sie getan und was über sie beschlossen worden war. Ja, das ist jetzt Ratschluss, was beschlossen wurde, nicht? Diese sieben Räte bilden jetzt einen Ratschluss, ne? Und der verfügt jetzt über die Vasti, ne? So. Nichts Barmherziges, nicht? So. Ja. Alles, was geschieht im ganzen Weltablauf, bildet einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Aber daran hat er kein Wohlgefallen. Er hat es nur für gut gefunden, Ratschläge, nicht? Der seiner Weisen, also Gott, Christus, dieser heiligen Engel, anzuhören und dann, wenn er es für gut gefunden hat, zur Durchführung zu genehmigen. Ne? Für kurze Zeit.
Bitte Kassette wenden.
Da sprachen die Diener des Königs, die ihn bedienten, man suche dem König Mädchen, die Jungfrauen sind und schön von Ansehen. Und der König bestelle Beamte in allen Landschaften seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, die Jungfrauen sind und schön von Ansehen, nach der Burg Susan in das Frauenhaus zusammenbringen, unter die Aufsicht Heges, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man gebe ihnen Reinigungssalben. Und das Mädchen, welches dem König gefallen wird, werde Königin an Vastis statt. Und das Wort gefiel dem König und er tat also. So. Also, das sind auch noch Blicke in gewaltige Gegebenheiten und Üblichkeiten bei diesen Machtherrschern. Wenn man denkt, da das Wort, und der König bestelle Beamte in allen Landschaften, 127 Landschaften seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, die Jungfrauen sind, schön von Ansehen nach der Burg Susan. Also was das da, sagen wir mal, rein menschlich die armen Mädchen da sich gefallen lassen mussten, aber gefallen lassen mussten. Was mussten sie sich gefallen lassen? Ne? Nach der königlichen Residenz geführt zu werden, ne? In Ehren natürlich, mit der Absicht, sie könnte mal Königin werden. Ne? Da, dieses Riesenweltreiches der Meder und Perser nicht, anstelle der Vastin. So eine Sache. Ne? Also unsere Bibel, unserer Bibel. Einmalig. Vers 5. Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan. Sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes Kis. Oh, also mit wem verwandt?
Saul.
Mit Saul, ja. Ein Benjaminiter. Ja, Achtung. Im Vers 5 haben wir gelesen, es war ein jüdischer Mann. Und im Vers 6, nein, Ende Vers 5, ein Benjaminiter, ja, was stimmt das? War er jetzt ein Jude oder ein Benjaminiter? Hm? Beides. Was ist? Ja, wieso kann dieser gleiche Mann namens Mordechai ein jüdischer Mann genannt werden? Und dann ist er aus dem Stamm Benjamin. Ein Benjaminiter. Na ja, da haben wir einen Widerspruch. Ne? Entweder oder. Nein. Warum? Der Sache hier, Esther, war ja die Wegführung der 10 Stämme um ihres Götzendienstes willen, also gerade Vasti-Charakter, ne, war schon vollzogen. Ja. Die Gefangenschaft oder Esther Ahasvers war ja auch schon die babylonische Gefangenschaft da. Also, als die 10 Stämme etwa 130 Jahre bevor die Juden von Jerusalem nach Babel abgeführt wurden, etwa 130 Jahre vorher, ließ Gott 10 Stämme der 12 in die assyrische Gefangenschaft abführen und die sind nie wieder als solche zurückgekehrt, bis heute. So. Zurück blieben 2 Stämme, Juda und Benjamin. Und der dritte Stamm, der zurückblieb, war Levi, aber die hatten ja den Tempeldienst zu besorgen. Das waren also keine gewöhnlichen Bürger, die Leviten, sondern das waren Priester gegenüber allen übrigen Stämmen, nicht? Die Leviten. So. Von da ab, als die 10 Stämme weggeführt waren, wurden nun diese 3 Stämme jetzt Juda, Benjamin und Levi, das Haus Juda genannt, im Gegensatz zum Haus Israel, was die 10 abgeführten Stämme meinte. Aha. Er ist ein jüdischer Mann, weil er zu der Gruppe gehörte, die nicht in die assyrische Gefangenschaft geführt wurde. Das Haus Juda kämpfte ja lange Jahre, Jahrzehnte gegen das Haus Israel. Ne? Und zum Haus Juda gehörte Juda, natürlich als Herrscher selbst, und Benjamin und Levi. So. Haus Juda erweitert, ist auch Benjamin dabei. Also, oder sogar, aus welchem Stamm ist denn Paulus? Haben wir genau die Situation. Aus dem Stamm Benjamin, ne? Und er schreibt auch, ich bin ein Jude. Ja, aber stimmt jetzt, ne? Die Leute, die die Situation kannten, wussten vollständig in Ordnung. Also so haben wir Widersprüche, klare Widersprüche vor uns, die der Unkundige, Unwissende nimmt als klare Widersprüche in der Bibel, kann also unmöglich Gottes Wort sein. Ne? Ja. Aber das Missverständnis liegt nicht in der Bibel, ne? Oder der Widerspruch, sondern die Unkenntnis derer, die nun das Wort Gottes beurteilen wollen. So. Ein Benjaminiter, also mit Saul verwandt. Nicht? Saul war ja ein Sohn des Kis auch. Jetzt, der aus Jerusalem weggeführt worden war, mit den Weggeführten, die mit Jekonja, dem König von Juda, weggeführt wurden. welche Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. So. Und er erzog Hadassa, das heißt Myrte. Myrte. Und er erzog Hadassa, das ist Esther. Und das heißt Stern. Die Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mardukai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Befehl gehört und als viele Mädchen in die Burg Susan unter die Aufsicht Hegais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen, unter die Aufsicht Hegais, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und erlangte Gunst vor ihm. Und er beeilte sich, ihre Reinigungssalben und ihre Teile ihr zu geben und ihr die 7 Mägde zu geben, welche aus dem Hause des Königs ausersehen waren. Also diese Mädchen, die waren maximal geehrt, ne? Jeder dieser Mädchen, dieser Töchter, standen 7 Dienerinnen zur Verfügung. Und so. Wer ist jetzt da? Erstens steht vor uns Mardukai. Und zweitens steht vor uns, also mal die Esther sowieso, zuerst die Esther, Mardukai. Und jetzt noch dieser Hegai. Ja. Da haben wir vor uns, also der König, den haben wir gesehen. Nicht? Die Vasti, Israel, negativ. Und jetzt Esther, das werdende, Christus wohlgefällige Israel. So. Und da alles unter Gesetz ist, nicht? Spielt natürlich hier, was für ein Fürst eine Hauptrolle? Israel unter Gesetz und Christus unter Gesetz. Nicht wahr? Christus stellt sich ja seinem gläubigen Teil, also dann wirklich der Esther, zur Verfügung im tausendjährigen Reich. Also vollständig, da ist denn das vollzogen, dass jetzt hier zwischen Ahasverus und Esther dann die Hochzeit zustande kam. Also, da spielt doch Michael eine Rolle. Nicht? Ein Fürst. Und von Michael lesen wir, er ist einer der ersten Engelfürsten unter den Erzengeln, der für die Söhne deines Volkes, Daniel, steht. Nicht? Also er ist der verantwortlich für Israel. Nicht? Und da scheint mir da jetzt Mardukai der irdische Repräsentant für Michael zu sein. Nicht? Der dann alles das auch in göttlicher Weisheit vollzieht, was jetzt hier dann durch den Mardukai vollzogen worden ist. Also, Mitte Vers 12, nach der Vorschrift für die Weiber geschehen war. Und typisch eben, weil Israel ja Gott gegenüber, Christus gegenüber, immer weiblich ist. Nicht? Vom Mädchen, Jungfrau, Braut, Weib und dann ablehnend zur Hure geworden, negativ eben, und dann Witwe geworden, ja. Wenn der Mann gestorben ist, dann ist die Witwe. Ne? Ja. So. Und ist frei. Und als Witwe kann sie wieder heiraten. Ne? Kann sie wieder eines anderen Mannes werden. Aber jetzt nach Römer 7, in den ersten Versen, ist sie nicht irgendeines anderen Mannes Weib geworden, sondern des, der aus den Toten auferstanden ist. Ne? Der, mit dem sie schon verheiratet war, der aber gestorben ist. jetzt wieder auferstanden ist. Das sind jetzt also so wunderbare Blicke, die wir tun dürfen, die sind ganz wunderbar. So, und jetzt da Mitte Vers 12. Ja, wollte sagen, dass Gott Israel noch unter Gesetz lässt, mit den Salbungen und Waschungen und Vorschriften der Reinigung. Ne? Genau das, was jetzt mit der Esther da geschieht. Ne? Alle diese Salbungen und Waschungen und Gewürze und alles, was da in Frage kommt, ne? Ist für den Mann nicht passend. Ne? Aber für die Jungfrau. So. Also wurden die Tage ihrer Reinigung erfüllt, nämlich 6 Monate mit Myrrenöl und 6 Monate mit Gewürzen und mit Reinigungssalben der Weiber. So. Also typisch alle die Satzungen des Gesetzes, nicht? Bitte. Das heilige Salböl, das sind genau die und die Gewürze genannt, nicht? Die ausgepresst werden und dann vermischt mit reinem Olivenöl, nicht? Bilden das heilige Salböl. Oder dann das Räucherwerk, das Heilige. Wieder von dem Gewürz so viel Teile, von dem Gewürz so viel Teile und so weiter, ergibt das einmalige Räucherwerk. Ne? Was ja die Gebete der Heiligen bedeutet und zuletzt die Anbetung im Geist und in der Wahrheit bedeutet. So, Vers 13. Und wenn alsdann das Mädchen zu dem König kam, so wurde ihr alles gegeben, was sie verlangte, um es aus dem Frauenhaus in das Haus des Königs mitzunehmen. Also, das können wir uns gar nicht vorstellen, was da alles war und geschah. Am Abend kam sie und am Morgen kehrte sie in das zweite Frauenhaus zurück, unter die Aufsicht eines anderen, des königlichen Kämmerers und so weiter. Sie kam nicht wieder zu dem König, es sei denn, dass der König Gefallen an ihr hatte und sie mit Namen gerufen wurde. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails und so weiter, welche er als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zu dem König kommen sollte, verlangte sie nicht, außer was Hegai, der königliche Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Also, die lässt sich in Demut alles sagen. Von der Seite, die der König bestimmt hat, über sie zu verfügen. Vollständige Unterordnung. Gegenteil von der Waschte. Nicht nur Unterordnung unter den König, sondern unter die Hoheit, die der König über sie gestellt hat. Verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Und Esther wurde zu dem König Ahasuerus in sein königliches Haus geholt. Im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahre seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Weiber, und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle die Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stadt. Und der König machte allen seinen Fürsten und Knechten ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers. Wenn Christus wieder gesagt hat, ich trinke hinfort nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks, bis ich es neu trinken werde, im Reiche meines Vaters. Und natürlich eben mit der Hochzeit des Teils Israel, der nun eben unter dem Wohlgefallen steht. Und mit all den Reinigungshalten des Gesetzes identifiziert oder gereinigt wurde und nun so dasteht. Und jetzt und als zum zweiten Male Jungfrauen zusammengebracht wurden und Mordechai im Tore des Königs saß, Esther tat ihre Abstammung und ihr Volk nicht kund, wie Mordechai ihr geboten hatte. Und Esther tat, was Mordechai sagte, wie zur Zeit, da sie bei ihm erzogen wurde, in selbigen Tagen, als Mordechai im Tore des Königs saß. Jetzt kommt das. Ein weltgeschichtliches Ereignis, dass zwei Kämmerer des Königs mit Namen, ne, ergrimmten und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Und die Sache wurde dem Mordechai kund. Und er berichtete es der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais. Und die Sache wurde untersucht, als wahr gefunden. Und jetzt, und sie wurden beide, also zuerst an ein Holz gehängt, und es wurde vor dem König in das Buch der Zeitereignisse eingeschrieben. So. Und jetzt tritt, Kapitel 3, Haman auf, der Sohn, so und so, der Agagita. Der wurde groß, und er, der König Ahasverus, erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Also, er war der Fürst dieser Fürsten. Und alle Knechte des Königs und so weiter und so weiter. Jetzt, was geschieht? Vers 2. Und alle Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman. Denn also hatte der König seinetwegen geboten. Aber Mordechai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und es geschah, als es Tag für Tag zu ihm, sie ihm das sagten, und er nicht auf sie hörte, so berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordechais bestehen würden. Denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. So, also, wir haben vor uns die Tatsache, dass genau wie wir in Daniel 10 lesen, alle übrigen Engelfürsten, die sind gegen den Engelfürsten Michael. Kein einziger stand mir, dem Sonderboten Gottes, bei, als nur Michael, euer Fürst. Michael muss kämpfen gegen die Engelfürsten von Medien, muss kämpfen gegen die Engelfürsten von Griechenland nachher und gegen alle anderen. Also. Jetzt Vers 5 und 6. Und als Haman sah, dass Mordechai sich nicht vor ihm beugte und nieder war, da war Haman voll Grimmes. Aber es war in seinen Augen verächtlich, die Hand an Mordechai allein zu legen. Denn man hatte ihm das Volk Mordechais kundgetan. Ne? Das Volk Mordechais sind die Juden, ist Israel. Ne? Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordechais zu vertilgen. Wen haben wir vor uns? Ne? Mit Haman. Nicht nur den Hitler. Genau, Hitler als Mensch hat in seinem Herzen beschlossen, alle Juden in seinem Machtbereich zu vernichten. Dass eines Tages in seinem ganzen Machtbereich kein einziger Jude mehr. Das war die Lösung, die Endlösung der Judenfrage. So. Haben wir, stimmt, was Salomo schon gesagt hat, das, was war, ist das, was sein wird. Damals war es im Weltreich des Asperos, durch Haman, und heute war es global, mal vorerst Hitler. Nicht? Alle diese Typen, wie Hitler oder früher Napoleon, nicht? In den Tagen Napoleons meinten die Gläubigen, das sei der Antichrist. Nicht? Und bei dem Fürsten auch so, und bei dem auch, und bei Hitler auch, und so weiter. Nein, es kommen viele Antichristen, nicht? Das sind auch nur Vorläufer. Nicht? Aber genau der Geist des Antichristen ist in denen allen schon wirksam. Nicht? Wir wissen heute lebt der Antichrist, der betreffende Mensch schon. Ja. Wofür alle anderen noch Vorbilder waren. Ja. Und Haman suchte alle Juden. Also das ist, Haman stellt direkt in letzter Form den Satan dar. Nicht? Denn Satan weiß, dass nun einmal von Gott erstens dieses Völklein der Juden, Israels, das auserwählte Volk ist und das ausgerechnet der Herrscher über alles im Himmel und auf der Erde nun einmal aus dem Stamme Juda kommen soll, dem Fleische nach. So. Deshalb müssen die Juden ausgerottet werden, und wenn Satan das fertig gebracht hat, das fertig bringen würde, nicht, dann wäre also wirklich der Rechnung Gottes ein endgültiger Strich durch seine Rechnung gemacht. So. Also das ist das Programm. So. Jetzt denken wir aber an die Zeit heute Abend und beachten vielleicht noch, dass es dieser Haman jetzt fertig bringt, ja, den König Ahasverus zu bewegen gegen dieses Volk der Juden nach dem Vorschlag Hamans, nun das ins Gesetz der Meder und Perser aufnehmen zu lassen und zur Durchführung zu genehmigen. Bitte. Ja, was haben wir vor uns? Ist das für uns eine befremdende Sache? Ne? Bitte. Wie fängt denn das Buch Hiob an? Ne? Haben wir es ja nicht. Auf seine Weise. Da nimmt Gott Vernichtungsanträge, nicht? Von Seiten Satans, da haben wir es auch nicht, an und genehmigt dem Satan, also erstens mal dem Hiob alles zu nehmen, was er hat, samt allen Kindern, den ganzen Reichtum, und nachher ihn selber noch anzutasten. Ja. Womöglich am liebsten gerade zu vernichten. Ja. So. Aber wenn Gott solche feindseligen, Gott missfälligen Anträge anhört erstens und dann zur Durchführung genehmigt, nicht? Ja. Dann kann er sich das leisten. Warum? Weil er schon das ganze Weitere, nicht, gekennt und geordnet hat und sagt, der soll mal seinen Willen haben, nicht? Und dann kann er erleben, nicht? Die Welt sagt ja und hat biblisch richtig, ne? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und wir sagen, denn erstens kommt es anders, nicht? Und zweitens, als man denkt. Und meistens in solchen Fällen, nicht? Wo es um göttliche Dinge geht, denn erstens kommt es ganz anders, nicht? Und zweitens, als man denkt. Genau gegenteilig, nicht? Das ganze Geschehen auf Golgatha ist nämlich hier dargestellt, nicht? Da hat Gott dem Satan genehmigt, nicht, seinen einzigen Sohn, den Erben von allem, umzubringen. Direkt, nicht? Ja. Und der Erfolg davon ist, und das lesen wir jetzt abschließend für heute Abend in Kolosser 2, der Erfolg davon, dass Gott seinen einzigen geliebten Sohn, den Heiligen Gottes, in die Hände seiner Feinde überliefert hat, dass sie mit ihm machen konnten, was sie wollten. Er übergab ihn dem Willen der Juden. So, Gott. Das meinten, jetzt haben wir gewonnen, nicht? Und Satan triumphierte. Und jetzt Kolosser 2. Kolosser 2. Filippo Kolossus. Da lesen wir, also das schöne Wort dürfen wir in den ersten Versen von Kapitel 2 nur bis um Vers 3 nicht übersehen. Paulus schreibt, denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch, Kolosser, und die in Laodicea, und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So, also, was da steht, das überstürzt sich ja in Aussagen. Ne? Von einem Reichtum Gottes, der uns geschenkt ist. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis und Geheimnis Gottes, in welchem verborgen sind alles, ist uns geschenkt. Also, alle die Schwierigkeiten, also die Probleme, die wir jetzt im Buche Esther vorfinden, die hat Gott für uns, was die Probleme betrifft, die Fülle der Probleme im Buch Esther allein, hat Gott uns eine Weisheit geschenkt in Christus, dass wir diese Probleme schon im Worte wieder gelöst vorfinden können. Und die Fragen, die da aufgeworfen werden, beantwortet werden können. Und jetzt Vers 9. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja, und wir sind auch Glieder dieses Leibes, ne? Wo die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Sind wir dabei? Und ihr seid vollendet in ihm, zur Fülle gebracht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentümers und jeder Gewalt ist, nämlich der Feindseite, in welchem ihr auch beschnitten worden seid, jetzt mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Worin besteht die Beschneidung des Christus? Haben wir stark gelesen. Im Ausziehen des Leibes des Fleisches. Das heißt Golgatha, ne? Wo Christus seine ganze äußere Menschengestalt preisgegeben hat, hat abschneiden lassen. Ne? Das ist die Beschneidung des Christus. Und da unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, mitgestorben ist am Kreuz und von Gott mitbegraben wurde, ne, sind wir beschnitten worden mit der Beschneidung des Christus. Eins gemacht mit dem Gekreuzigten. Ne. Da gehört der alte Mensch der Sünde hin. Ne. Der gehört ans Fluchholz. Und Gott hat es nun mit unserem alten Menschen so gnädig gemacht, dass er uns gleich mit dem gekreuzigten Sohne dort eins gemacht hat, identifiziert hat. So hat er alle die Schmerzen persönlich erduldet, als Haupt, unser Haupt, ne? Die wir, wo wir hätten antreten müssen. Ne? Aber wir waren dabei. Ne? Nur haben wir nichts gemerkt, ne? In der Gnade Gottes. So, jetzt. Mit einer nicht mit den Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, bitte. Also worin besteht unsere Taufe? Dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben ist. So. Das ist unsere Taufe. Das ist die geistliche Taufe. Genauso nicht beschnitten, nicht nach dem Gesetz, dem Buchstaben am Fleisch, so ein bisschen Fleisch weg, Haut weg da, nicht nach dem Gesetz, sondern der ganze alte Mensch weg, abgeschnitten. Das ist die Beschneidung des Christus. Und jetzt sind wir mit einer Taufe getauft, nicht mit so, nicht so, nicht so, nicht? Sondern mit der Taufe des Christus. Das ist wieder Golgatha. Und ins Grab. In den Tod, in seinen Tod versenkt. Das ist unsere Taufe. Und zwar ist die dann durch Feuer und Geist nur möglich. Mit ihm begraben in der Taufe. In welcher ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot waret in Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, eben, unser ganzer Fleischleib ist hier die, bei uns die Vorhaut, nicht? Also das, was weg muss. Hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift, was ist das? Das Gesetz. In Satzungen, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Ja, jetzt kommt's. Satan und alle Feinde Jesu haben triumphiert. Aha, jetzt haben wir ihn ans Kreuz genagelt, nicht? Und haben nicht gemerkt, dass sie schon überlistet waren von der Weisheit Gottes. Was ist geschehen von Gott aus? Als er genehmigt hat, Gott genehmigt hat, dass sein Sohn ans Fluchholz genagelt wird. Dass Gott die Anklageschriften der Feinde Gottes und der Feinde Jesu ans Kreuz genagelt hat. Ja? Nochmal. Die Handschrift in Satzung, die wider uns ist, also das, was uns, womit das Gesetz uns anklagt, ne, hat die Weisheit Gottes jetzt ans Kreuz genagelt, ne, und hat dem Gesetz Recht gegeben. Ne. Erste Überlistung, weiter. Als er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen hatte, die haben triumphiert, so den Heiligen, den haben wir buchstäblich ausgezogen, nicht, ja, nackt ans Fluchholz gehängt. Ne? So. So. Als er die Fürstentümer und Gewalten, die ihn ausgezogen haben, ausgezogen hatten, merken wir, ob er... Auch mal, jetzt sind wir, stehen wir aber blöd da. Jetzt stehen wir aber blöd da. Vor der ganzen Welt. Ne? Stellte er sie öffentlich zur Schau. Sie haben triumphiert, dass sie ihn jetzt, ne, öffentlich zur Schau gestellt haben. Am Schandpfahl. Und was nur so öffentlich zur Schau stellen heißt. Ne? Aber erst als sie so weit waren und triumphierten, merken Sie, unsere Blamage, die Schande, die wir uns selber eingebrockt haben, ne, stellte er sie öffentlich zur Schau über sie und indem er durch dasselbe, das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. Sie triumphierten über ihn, ne, und merkten zu spät, dass er über sie triumphiert. Also, und dafür ist das Buch Esther ein wunderbarer, ganz verwirrter Ablauf der Dinge, nicht? So. Und dann merkt man auf einmal, wie da ein Schachkünstler am Werk ist, der die Figuren setzt, nicht? So, dass der andere ständig triumphiert und meint, so, jetzt habe ich ihn. Pum, jetzt habe ich ihn. Und merkt, oh, jetzt bin ich erledigt und blamiert, was nur blamiert heißt. So. Also. Soweit für heute Abend.
Weiteres Band leer.